Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum besten Podcast dieser Erde mit PA Sports und Efna Sezo. Wie geht's dir?
Bro, ich werde heute nicht singen. Es tut mir leid, falls ich dich damit enttäuschen muss.
Warum?
Aber das ist die 40. Episode. Wir befinden uns jetzt hier im Staffelfinale. Und ich dachte, dass ich das heute hier auf eine bisschen ernstere Art und Weise ausklingen lasse, damit, wenn die zweite Staffel losgeht und PA, aka Parm Vakili, der Sänger vor dem Herrn, hier wieder seine Nummern zum Besten gibt, dass die Leute auch wieder erfreut sind und danach jauchzen. Deswegen dachte ich mir, hier zum Staffelfinale wäre es heute angebracht, das Ganze mal zu unterbrechen.
Digga, da fällt mir doch direkt das erste Thema ein.
Ja, bitte.
Wir machen das Ganze jetzt ungefähr 9 Monate, 8, 9 Monate.
Ich glaube sogar ein bisschen länger.
10, 11, 12 Monate.
Ja.
Was ist deine Erkenntnis nach gut ungefähr einem Jahr Podcast machen? Was ist die Quintessenz deines Learnings hier in diesem ein Jahr Podcast für Gott und die Welt?
Ja, das hast du mir jetzt auf jeden Fall vorweggenommen. Ich wollte dich auch fragen, wie blickst du auf diese 40 Episoden zurück? Ich muss jetzt erstmal sagen, dass ich schon irgendwo stolz bin auf uns, dass wir das durchgezogen haben, weil wir haben es wirklich durchgezogen im Gegensatz zu dem einen oder anderen. Ja, und wir sind eigentlich zwei Charaktere, Persönlichkeiten, die so ausgelastet sind, dass man schon hätte drauf wetten können. So, ne? Werden die es durchziehen, werden die es nicht durchziehen und die Quote wäre so 50-50 gewesen, kennst du so? Aber wir haben es durchgezogen, wir haben es wirklich radikal durchgezogen. Ich glaube, es ist in nur einer einzigen Woche dazu gekommen, dass wir wirklich eine Folge ausfallen lassen mussten, wenn dem überhaupt so ist. Aber ansonsten haben wir das radikal durchgezogen, sind jetzt hier bei 40 Episoden und können wirklich eine Staffel beenden.
Geil.
Und ich denke, dass wir auch mit voller Überzeugung sagen können, dass wir weitermachen werden.
Yes.
Also ich denke nicht, dass wir keinen Bock mehr haben. Es ist natürlich hier und da mal auch mit etwas Belastung und Stress verbunden, weil wir beide, wie gesagt, sehr beschäftigt sind und dann auch mal Zeit freischaufeln müssen, um die Termine wahrnehmen zu können. Aber ansonsten ist es cool. Was habe ich allgemein zum Podcast zu sagen? Ich finde, dass wir gut warm gelaufen sind. Ich finde, die letzten 20 Episoden sind nochmal ganz anderes Level wie die ersten 20 Episoden. Es hat eine Zeit lang gebraucht, bis wir hier so einen chilligen Gesprächsflow entwickelt haben. Ich denke, bei den ersten Folgen haben wir noch so ein bisschen mit vorgehaltener Hand auch gesprochen und waren so und vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste mit dem einen oder anderen Thema. Jetzt ziehen wir eigentlich durch, frei Schnauze, so wie wir Bock haben. Das finde ich sehr gut. Natürlich gibt es viel Preis von einem, das muss ich auch dazu sagen. Man kann das als Vorteil oder Nachteil betrachten, aber durch dieses Podcast-Game haben viele Menschen, vor allem die dir zuhören, natürlich auch das Gefühl, dich sehr gut zu kennen. Oder noch besseren Einblick in deine Persönlichkeit zu haben, wie wenn man dich nur als Musiker kennt, was ja auch teilweise so ist, weil man dich hier sprechen hört in dem Sinne. Da überlege ich halt manchmal, ob das eher vorteilhaft oder nachteilhaft ist.
Wenn die Bot-Armeen der Welt kommentieren und liken, meinst du?
Ich weiß es nicht. Ne? Man kriegt hier und da mal natürlich auch negatives Feedback mit, dass Sympathie auch ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil man redet natürlich viel hier, ne, und das aber immer noch in 50 Minuten gepresst, also so, wie soll ich sagen, einwandfreien Eindruck von deiner Persönlichkeit kann sich auch innerhalb dieses Podcasts niemand verschaffen, aber du redest halt und du teaserst hier und da deine Meinung an, was natürlich auch auf Gegenwind stößt. So, ne? Ich will jetzt gar nicht den einen oder anderen bezichtigen, dass es alles fake oder gebottet ist. Also es ist meiner Meinung nach zweifelsfrei fake und gebottet, aber es würde nach wie nennt man das, schlechten Verlierer klingen, wenn ich das jetzt so probieren würde, unter dem Deckmantel zu verkaufen. Jetzt schlechter Verlierer ist auch wieder eine falsche Bezeichnung, weil derjenige, der jetzt gerade zuhört, könnte davon ausgehen, dass wir hier mit mega krassem Hate zu kämpfen hätten. Nein, das findet alles nur in bestimmten Bubbles statt und ist auch relativ überschaubar und übersichtlich. Aber ja, das sind all meine Gedanken, die ich halt so mit einfließen lasse, wenn ich das Jahrrevue passieren lasse und mir dann auch Gedanken darüber mache, ob die Entscheidung, einen Podcast zu machen, also diese Entscheidung getroffen zu haben, ob das jetzt am Ende des Tages als positiv oder negativ verbucht werden kann. Und ich sehe eigentlich auf jeden Fall mehr positive Aspekte und deswegen bin ich auch davon überzeugt, weiter durchzuziehen und das Ding auch noch weiter zu optimieren und auszubauen. Ja.
Ich sehe das genauso. Ich habe gemerkt, dass die Leute natürlich zu Recht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und natürlich macht man in so einem Podcast auch mal so Aussagen, weißt du, wo du so erst im ersten Moment gar nicht so darüber nachdenkst, ja, was hat das für Auswirkungen oder nicht, weil was ist auch, ich kenne dich seit 20 Jahren, über 20 Jahre und dann rede ich wie mit einem Vertrauten, ja, und dann will man das ja natürlich auch so authentisch wie möglich an den Zuhörer weitergeben und cuttet dann auch diverse Sachen einfach nicht, ne, und Ja, das ist natürlich, ich weiß auch nicht, wie ich das finden würde, wenn jetzt zwei Rapper in einem Podcast sitzen würden und über mich reden würden jetzt so und dann vielleicht, natürlich, wenn einer positiv über mich redet, ne, dann ist immer natürlich schmeichelhaft. Wenn dann aber einer auch Witze über mich macht, dann würde ich das halt auch so abhaken, aber ey, Digga, fuck it. Aber man muss natürlich auch sagen, manchmal sagt man auch so Dinge wie, ja, so dies, das und dann denkt man sich danach so, ey, habe ich dem jetzt Unrecht getan, wie zum Beispiel neulich in der Folge, da habe ich schon so ein bisschen unseren guten Brody Echo Freezy zur Brust genommen und so gesagt, dass ich manche Formate, in denen er auftritt, so ein bisschen, ja, komisch finde, seltsam finde und das wirkt natürlich dann auch auf die Leute so, als würde ich der Echo so, weißt du, von einem mitgeben oder ihn nicht für seine Legacy respektieren oder für seinen Werdegang und es ist überhaupt nicht so, Bruder, weißt du, ich habe Love für Echo so und das soll auch jeder wissen, nur da muss man in Zukunft gucken, da muss man sich frei von machen, da immer Gefahr zu laufen, jemanden zu verärgern oder
ja, was. Ja, ich finde schon, dass du da eine legitime Meinung zu hattest. Du hast ja auch nicht abwertend über ihn gesprochen, sondern einfach nur nicht mal kritisiert, aber in Frage gestellt, ob diese TV-Präsenz, die er dort rockt, so cool ist oder aus der Hip-Hop-Brille heraus betrachtet noch irgendwie Rap-kredibil ist, sage ich mal. Ja. Und wenn das hier innerhalb unseres Podcasts einfach nur thematisiert worden wäre, hätte auch meiner Meinung nach kein Hahn danach gekräht, weil Podcast ist sowieso ein Format, was in diesen Müllbubbles eigentlich nicht stattfindet. Und da, finde ich, fängt das Problem an. Und wir haben ja auch viele Episoden gehabt, wo es eigentlich gar nicht um Deutschrap oder irgendein Rap-Gossip ging. Aber wenn der Deal jetzt ist, dass jedes Mal, wenn wir über Rapper sprechen, das aufgegriffen wird von Reactern und dann auch in dieser Rap-Bubble verteilt wird, wo es eigentlich gar nicht ankommen würde, weil Podcast halt ein Medium ist für Leute, die auch drauf stehen, zuzuhören. Ne, ich bin letztens über die Königsallee gelaufen, da kommt ein Typ an mir vorbei, ey, Entschuldigung, hat Earpods drin und zeigt mir nur sein Handy und zeigt mir, wie er den Podcast zeigt, hört, ja. Und das ist ein Typ gewesen, bei Gott, der hätte mich niemals für Mucke oder für PA Sports Shit oder Bars oder sowas auf der Straße angesprochen. Das heißt, das geht nochmal in eine andere Nische und das finde ich auch gut, deswegen mache ich ja einen Podcast. Wenn wir das, was wir hier besprechen wollen würden, unmittelbar in die Hip-Hop-Szene raussenden wollen würden, dann könnten wir uns bei Twitch hinsetzen und so reden. Also wir haben uns ja auch bewusst für das Medium Podcast entschieden und deswegen müssen wir einfach für uns selbst die Entscheidung, eine Entscheidung treffen, wie wir in Zukunft damit umgehen, dass wenn wir auch mal Rap-Gossip hier besprechen und es dann in irgendwelchen Streams aus dem Zusammenhang gerissen wird und alles, was du einfach nur, ich finde, egal wie, ne, wenn wir hier über Rap sprechen und dann nur mal eine Folge reacted wird oder nur 20 Minuten aus einer Folge, ist es aus dem Zusammenhang gerissen, weil uns beide als Charakter verstehst du nur, wenn du dich wirklich mit diesem Podcast auseinandersetzt. Und da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, ob man das so lassen möchte, ne, dass immer, wenn es um Hip-Hop geht, auch jeder aus der Hip-Hop-Szene dann drüber sprechen will oder ob wir den Leuten sagen, ey, wenn ihr wirklich so scharf drauf seid, unsere Meinung zu kennen, dann müsst ihr euch leider Gottes die Arbeit machen und diesen Podcast hören und da auch wirklich 50, 60 Minuten zuzuhören. Ansonsten kriegt ihr halt nicht mit, was wir hier in diesem Format reden. Und ehrlich gesagt will ich auch gar nicht, dass es irgendjemand mitkriegt, der sich nicht die Arbeit macht, diesen Podcast anzuhören. Ganz einfach. Da müsste man vielleicht mal überlegen, wie man in Zukunft damit umgeht. Aber ganz unabhängig davon haben wir ja eh vor, mit der zweiten Staffel auch mit Videoformat an den Start zu gehen. Und dann ist es ja eh vorbei, Digga. Als ob ich jetzt im Videoformat starte und dann noch akzeptiere, dass andere noch Videoformate starten, wie sie auf unser Videoformat per Video reacten. Das ist ja kompletter Bullshit, Digga. Das ist ja wirklich Blödsinn. Ja, ich würde mich davon nicht allzu verrückt machen lassen. Ich denke, dass dieses negative Feedback, was hier und da mal durchschimmert, einfach nur zustande kommt, weil zusammenhangslos in diese Bubbles gesendet wird, die sich sonst eigentlich gar nicht mit uns oder dem Podcast auseinandersetzen. Und wer sich nicht mit uns und dem Podcast auseinandersetzt, braucht auch keine Meinung zu unserer Meinung zu haben. Ist meine Meinung.
Jo, liebe Leute, diesen Monat gibt's wieder eine Kooperation mit Finanzguru. Kommt aber nicht von ungefähr, denn der Name Finanzen und Guru ist bei uns auf jeden Fall Programm. Wobei, bei mir nur ein bisschen, dagegen beim guten Abo Flex volles Programm.
Ja, so als CEO und Geschäftsmann ist es schon vorteilhaft, einen gewissen Überblick über sein finanzielles Imperium zu behalten. Mit der Finanzguru-App behältst auch du deine Ausgaben jederzeit im Griff. Die App ermöglicht es dir, alle deine Konten, Kreditkarten, Depots und Kryptowährungsbörsen an einem Ort zu bündeln, sodass du alles im Blick hast und die Goldene quasi immer einsatzbereit bleibt.
Ich meine, Gucci, Prada und Konsorten müssen natürlich bezahlt werden und ohne dabei den Überblick zu verlieren.
Ja, auf jeden Fall.
Für nur 2,99 Euro im Monat analysiert Finanzguru Plus dein Kaufverhalten und unterstützt dich dabei, unnötige Kosten ausfindig zu machen und Verträge zu kündigen. So sparst du nicht nur Geld, sondern befreist dich auch von überflüssigen Verpflichtungen.
Also Leute, wer sich da angesprochen fühlt, kann sich mal die Details auf www.finanzguru.de reinziehen und nicht vergessen, den Gutscheincode für 3 Monate gratis Finanzguru Plus nutzen und im Optimalfall Kohle sparen. Dafür einfach in der App das Profilsymbol oben rechts klicken, um den Gutscheincode Germany einzugeben. Alle Details wie immer in den Show Notes.
Deswegen in Zukunft machen wir das einfach so. Wir nehmen uns als großes Vorbild Hoss und Hopf und orientieren uns nur noch daran, was die machen. Weil die sagt ja eine Sache, Solana wird so gehen. So nach oben. Hast du investiert in Solana?
Nee, aber der Bitcoin hat gestern die 100.000
Euro
geknackt.
Hast du viele Bitcoins?
Nee.
Der Is hat mir den damals gesagt, als der bei 3.000 Euro war, saß ich auf Mallorca mit dem in so einer Crackhütte und dann meinte er so, Bruder, hast du eigentlich auch schon mal in Bitcoin investiert? Und ich denke so, was will dieser Scammer von mir gerade, dieser? Und jetzt, ja. Aber wer hätte das gehalten bis 100.000 Euro? Keine Ahnung, ich habe jetzt 8 Mal schon verkauft. Aber was ich sehe, auf uns zukommt, ne, und das ist die große Frage, ne, man muss ja eine Sache sagen, dieser Hoss und Hopf, dieser Hoss, die bei meinen Jungs.
Hoss ist mein Bro. Dadosh Hoss.
Die machen das ja sehr gut, ne, in ihrem Podcast, so, die reden über Gott und die Welt, über politische Situationen, machen ihre Reels, schneiden die gut aus, pumpen die in die Massen, das machen die schon sehr clever. Aber ich frage mich allen Ernstes, wann kommt das erste käufliche Seminar von beiden? Also ich sag, das kommt auf uns zu. Das ist unausweichlich, dass die beiden ein Speaker-Podest hinstellen und damit auf Tour gehen. Und dann dort über Finanzen und hast du nicht gesehen reden.
Weiß ich nicht.
Also ich glaube.
Weiß ich nicht.
Glaubst du nicht? Komm in meine WhatsApp-Gruppe und so, dass das kommen wird.
Ich glaube, dass sie darüber hinaus, also dass sie schon mehr oder weniger darüber hinaus sind. Ich glaube, dass der eine von beiden, also auf jeden Fall der Perser da, der Hoss, finanziell so stark aufgestellt ist, dass er wirklich da auch keinen großen Benefit drin sieht finanziell, der für ihn interessant wäre. Ne? Glaube ich wirklich. Ich glaube, dass der Junge 9-stellig reich ist.
9-stellig?
Ja.
Ansagen werden gedroppt, Statements werden geerblasst.
Ja, ich glaube schon, dass der sich im 9-stelligen Bereich bewegt. Wenn der jetzt kein Full-Scammer ist und alles, was er da im Internet zeigt, wirklich präpariert und gefälscht und gemacht und getan ist. Aber ich glaube schon, dass er da im Krypto-Ding ordentlich viel Kohle gemacht hat. Und deswegen, was verdienst du jetzt mit so einem Seminar, mit so einem Kurs, den du dann verkaufst? Mhm. Und dann, wenn du 1.000 Leute hast, die auch meinetwegen 1.000 Euro geben dafür, dass die deinen Kurs bekommen, hast du 1 Million Euro gemacht. Und ich glaube einfach, dass, ja, ey, Digga, Millionen.
Die sind aber weitaus schon über diesen Punkt, dass da nur 1.000 Leute waren. Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Seminar rauskloppt,
ja,
gerade weil der auch diese Legacy hat, wo der nachweislich zeigen kann, dass der so viel Schotter gemacht hat mit diesen Kryptowährungen, wie auch immer. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, deswegen sage ich einfach Kryptowährung. Ich weiß nicht genau im Detail, was das ist, was er da macht. Aber weil er das auch vorweisen kann, kann ich mir echt vorstellen und auch mittlerweile aufgrund seiner Reichweite, dass wir da von Hunderttausenden reden, die vielleicht 1.000 Euro bezahlen. Und dann reden wir von anderen Geldern, Bruder.
Ja, ja.
Dann reden wir auch von Geldern, die für ihn interessant sein könnten.
Könnte sein. Aber ja, ich bin gespannt. Schauen wir mal, was da passiert. Auf jeden Fall hat der Gute sich einen Bugatti Chiron geholt mit einem sehr amtlichen Kennzeichen in Dubai.
Ja.
Also wenn der das Ganze hier, sag ich mal, künstlich aufbauscht, dann verfügt er auf jeden Fall über sehr wilde Kontakte, die ihn dabei unterstützen, das aufrecht zu erhalten, sag ich mal. Weil so ein Auto findest du nicht an jeder Ecke. Ne? Das ist wirklich ein sehr teures Auto und das dazugehörige Kennzeichen ist, glaube ich, noch teurer als das Auto.
Ja. Sprechen wir hier von der OG Aboflex oder was? Wie muss ich das jetzt verstehen?
Ja, also und deswegen, aber ey, Digga, es sei jedem gegönnt. Es ist immer interessant, wenn man sieht, wie andere Leute ihr Geld verprassen und wie sie ihr Leben genießen. Alles gut.
Ey, ich weiß nicht, wer das war. Ich habe die Tage wieder mal wie jeden Abend pünktlich ab 11, 12 Uhr mein Gehirn mit TikTok verseucht. Da saß da ein deutscher Junge, aber jetzt kein bio-deutscher Junge, sondern jemand aus Deutschland, damit meine ich deutscher Junge, also da saß irgendein Kenneck, so ein Deutscher, der so, keine Ahnung, und der hat anscheinend auch eine riesige Gefolgschaft, weil das Video hatte unendlich viele Likes und man kannte ihn auch. Ich weiß leider wirklich nicht mehr, wer es war. Sonst würde ich sagen, ich weiß es wirklich nicht mehr. Dann hat er gesagt, dass sein neuer Drop 80.000 Pieces verkauft hat. In dem Moment saß ich vor diesem Handy und dachte, wenn ich noch eine Zeile rappe, soll ich der größte Hund sein auf dieser Welt. Nein, aber vergleichsweise, was man für einen Aufwand mit so einem Album hat, und jetzt musst du mir erstmal einen zeigen, der in der heutigen Zeit noch 80.000 physische Einheiten verkauft. Es gibt gar keinen mehr in Deutschland. Es, glaube ich, kommt Helene nicht mal mehr hin. Keiner kommt da mehr hin. Die machen das natürlich über Streaming und dies, das, aber ey, Digga, das ist schon krass, ne? Diese Modebranche ist auch eine geisteskranke Sache, die. Und das ist das, worauf ich hinaus will, das habe ich nie verstanden. es gibt kaum bis gar keinen Rapper, der es geschafft hat, in Deutschland so eine richtige Marke zu pushen. Also das ist so richtig, dass man weiß, ey, der ist dieses Jahr Modebusinessreich. Ich glaube, Haftbefehl hat da mal an dieser Tür geklopft, ganz nah dran da durchzugehen. Dieses Chabos, wissen wir, der Bobus. Ich glaube, diese Sandaletten hatte gefühlt eine Zeit lang jeder. Aber ich weiß nicht, ob es gereicht hat.
Er war auch der Erste, der für eine Marke so, glaube ich, richtig testimonialmäßig aufgetreten ist, ja, bei Thug Life damals schon. Und dann haben die das Potenzial darin erkannt und das dann quasi bei Chabo probiert selber zu machen. Und ich glaube, Chabo wäre auch durchgegangen. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag, dass man da nicht beständig gewesen ist. Das hat wahrscheinlich mit persönlichen Dingen im Hintergrund zu tun, weil die waren wirklich am Start, ne? Aber was ich zum Beispiel über Modebusiness sagen kann, weil ich mich auch in den letzten 7-8 Monaten extrem damit auseinandergesetzt habe, was heißt die letzten 7-8 Monate, schon die letzten 2-3 Jahre, weil ich im Hintergrund auch an etwas arbeite, was ich gerne an den Start bringen würde. Und mein Anspruch, nein, aber mein Anspruch dahinter ist, dass wenn ich es mache, dass es richtig gemacht wird. Es geht nicht nur darum, ich bringe Mode raus, damit ich Mode rausgebracht habe. Und deswegen beschäftige ich mich jetzt wirklich schon seit 2-3 Jahren damit, um gewisse Know-how, um mir das Know-how anzueignen, was notwendig ist, um auch eine gute Sache zu machen. Und mit den verschiedensten Partnern, mit denen ich dieses Jahr, also von den verschiedensten Partnern, mit denen ich dieses Jahr zusammengekommen bin, gab es immer dieselben Aussagen. Es ist extrem rückläufig. Es ist das letzte Jahr 25-30% eingebrochen bei allen. Und es gibt ja sehr viele Streetwear-Marken, die in den letzten Jahren an den Start gekommen sind. Ende nächstes Jahr wird sich zeigen, wer von denen noch da ist. Und die, die dann noch da sind, die sind wirklich gut. Die sind wirklich stabil und die sind auch wirklich unkaputtbar. Aber du wirst auch ganz viele Brands erleben, die augenscheinlich einen gewissen Drive, Hype oder sonst was genossen haben in den letzten 1-2 Jahren, die es Ende nächstes Jahr nicht mehr geben wird.
Ja, aber dann ist es ja im Endeffekt Geld mitnehmen, genauso wie diese, sag ich mal, Ice-Tea-Bubble, die eine Zeit lang existiert hat. Ich habe jetzt, glaube ich, jeden Einzelnen, der einen Eistee rausgebracht hat oder jede Einzelne, die einen Eistee rausgebracht hat, sagen gehört, ja, ich will eigentlich nur einfach einen Eistee rausbringen, der muss was Krasses sein, ich will dahinter stehen. Also jeder hat diese Zeile gedroppt und ich glaube, im Modemarkt ist es genau dasselbe. Jeder würde sagen, ja, ich wünsche, dass es irgendwas ist, ich will dahinter stehen. Das ist, weißt du? Yeah. Und am Ende ist es aber immer nur so ein nach oben gewesen und dann irgendwie so, genauso schnell ist aber so.
Ja, aber ich glaube wirklich, dass die Leute nicht dranbleiben. Ne? Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich 2021 mit Kapi in Dubai war und da hat er in dem Moment, wo wir zusammen waren, die Meldung bekommen, dass Bratte damals Lipton abgelöst hat und Marktführer in Deutschland ist. So, das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Ne? Das hat sich wahrscheinlich wieder verändert und das war einfach nur eine Momentaufnahme. Aber jetzt ist meine Frage an dich. Denkst du, wenn er sich darauf konzentriert hätte, das zu halten und auszuarbeiten, hätte er nicht Marktführer bleiben können? Bitte. Oder bringen die diese Produkte immer raus und nachdem die rausgebracht haben, nachdem der erste Knall passiert ist, beschäftigen die sich nicht mehr damit, packen da nicht mehr die notwendige Publicity rein, kümmern sich nicht mehr richtig darum, denken, dass es jetzt einfach so selbst läuft, während so eine Firma wie Pfanner und Lipton und keine Ahnung, wie die alle heißen, das ist ja ihr einziges Business und das ist Hauptbusiness. Das heißt, da werden immer wieder Marketinggelder reingepumpt und die geben Gas und gucken, wie die ihr Produkt aufstellen. Klar, Digga, wenn du mit deinem Rap-Hype ein Grundrauschen erzeugen kannst am Anfang, aber denkst, dass du es einfach nur dabei belassen kannst und dann der Marktführer bleibst, wahrscheinlich etwas naiv gedacht. So, ne?
Aber du redest hier von dem Capi-Tee, von dem Capi-Eis-Tee. Bei Capi hatte ich wirklich sehr lange den Eindruck, auch bei der Pizza und den Kaugummis, dass der so in ganz anderen Hemisphären vorgedrungen ist. Also, dass diese Kids ihre Eltern so geisteskrank therapiert haben. Was heißt Kids allgemein, die Leute, so die Eltern und alle so, die Gesellschaft so therapiert haben, dass das in der Mitte der Gesellschaft stattgefunden hat. Das war nicht mehr irgendwie ein Rapper, der so einen Eistee rausgebracht hat. Oder ja, der so. Und da ist die Frage, ich weiß halt nicht, ich kenne mich da halt gar nicht aus, wie da diese Vergütungen sind und wie weit das auch dann. Es spielt halt nur mal eine Rolle, inwieweit das auch dann den Beteiligten oder den Personen, die das vermarktet im Hauptkern, dann auch Spaß macht, das ganze Ding hochzuhalten, wenn du weißt, da verdient eine Firma unendlich viel Kohle. Und
das war bei der Pizza so, das weiß ich.
Bei mir kommt so gefühlt so ein Apfel und ein Ei an. So.
Das war bei dem Eistee aber nicht so. Bei der Pizza war das so, da haben die einen Deal gemacht. Ich weiß nicht, ob das Universal Brands war oder eine andere Firma, die auf jeden Fall den Hauptshare an der ganzen Geschichte hatte. Dann haben die gesehen, wie viel Potenzial aber da drin steckt in Lebensmitteln. Weil die gesehen haben, was für ein Umsatz da generiert wurde. Aber von dem Umsatz ist halt nicht viel bei ihm gelandet. Dann haben die es beim Eistee richtig gemacht. Und deswegen hat er auch während dieser ganzen Eistee-Zeit, ich habe das ja beobachtet damals, wir hatten zu der Zeit auch mehr miteinander zu tun, er hat die Pizza bewusst gar nicht mehr beworben. So, ne? Er hat wirklich da so einen leichten Abfuck sogar drauf gehabt, weil er wusste, ey, da haben wir keinen guten Deal gemacht, so mäßig. Und das hat er halt bei dem Eistee anders gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, dass sein Eistee von all diesen Rapper-Trash-Produkten, die in den letzten Jahren auf dem Markt gelandet sind, wirklich der beste gewesen ist. Ne? Sein Eistee.
Hast du alle probiert?
Ich hab alles einmal probiert. Selbst der Shirin David Eistee ist mit diesem Shirin David Kühlschrank bei mir im Office gelandet damals. Und da muss ich wirklich sagen, das war. Also guck mal, Tapis Eistee war echt gut. Das muss man dem echt lassen. Die haben da echt was qualitativ Hochwertiges gemacht. Und alle anderen haben wirklich, ich sage auch bewusst alle anderen, ich will es jetzt auch nicht nur auf sie münzen, die ist ja auch nicht die Einzige, die so ein Produkt gebracht hat, die haben wirklich alle Müll rausgebracht, Alter. Muss ich wirklich sagen. So, ne? Sein Eistee war schon gut, war wirklich gut.
Also ich kenne meinen Geschäftssinn und ich bin ein Mensch, wenn ich merke, eine Sache bringt 1 Euro, vielleicht kann ich daraus 2 machen und ich merke im nächsten Jahr, die macht 2 und ich merke, darauf macht die 4, 6, 8 und immer so weiter, dann fuchse ich mich da schon rein. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, erstmal Props dafür, dass dieser Eistee so brutal lief und das Kapi seine Marke so groß bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an ihm lag, dass das nicht mehr lief. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn du so ein Produkt hast, was so durch die Decke geht, das lässt du nicht fallen, bewusst. So dass du jetzt sagst, ey, ich mache jetzt keine Werbung mehr dafür.
Ja, ich denke, ja schon, aber es wird auf jeden Fall auch mit eingeflossen sein. Weil der Kapi Eistee, also dieser Bratte, der kam ja in den Endzügen seiner Prime. Und er hat ja was damit zu tun, dass er die Prime nicht aufrechterhalten hat und dass es dann irgendwann so einen leichten Downfall gegeben hat. Und ich denke, wenn dieser Downfall nicht passiert wäre, was er definitiv hätte beeinflussen können, dass das auch eine positive Auswirkung auf den Abverkauf seines Eistees gehabt hätte. Und wenn die dann auch noch irgendwann gesagt hätten, hey, wir lassen jetzt noch mal ein paar andere Komponente hier mit einfließen, unabhängig von dir als Rapper, richtig stabiles Marketing, weil wir jetzt hier unfassbar viel Geld mitgemacht haben, dann hätte man auch langfristig ein ernsthafter Konkurrent für Anbieter wie Lipton und so sein können. Aber da, natürlich, da ab dem Moment war richtig Work und Arbeit gefragt und ich glaube, das ist jetzt nicht so sein Ding gewesen. Ich weiß auch gar nicht, was damit jetzt passiert ist. Es gab so viele Sachen. Da gab es Shirin David Eistee, da gab es Katja Kratzerwitz, irgendein Getränk. Ich glaube, Bones hatte auch mal kurzzeitig
Monte,
so ein Getränk rausgebracht.
Montana Black.
Den habe ich zum Beispiel nicht getrunken, aber diese anderen Sachen habe ich alle probiert und die haben alle echt komisch geschmeckt. Ne? Und ich weiß auch nicht, irgendwie ist ja dann auch Katja im Nachgang, die hat ja jetzt auch was mit Brattee zu tun. Ich glaube, Brattee hat sich jetzt verselbstständigt, ist jetzt nicht mehr eine Kapi-Brand und sie ist ja jetzt auch irgendwie mit da drin oder es gibt eine Katja-Edition. Ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben, aber ich sag dir jetzt was. Ich hatte eine Lebensmittelidee, ich weiß nicht, ob ich sie dir mal erzählt habe, ich droppe sie jetzt einfach hier im Podcast. Falls jemand diese Idee klaut, und denkt, dass er jetzt mega schlau ist. Du weißt, was du bist, aber Bull Chance. Weil ich weiß es ja schon seit einem Jahr und kümmere mich nicht richtig drum, weil ich auch nur einfach drüber nachdenke, aber nicht richtig in Bewegung setze, was in Bewegung zu setzen wäre. Aber du kennst ein persisches Produkt, von dem ich der Meinung bin, dass es hier auf dem Lebensmittelmarkt, auch auf dem Süßwarenmarkt, richtig explodieren kann. Und dieses Produkt hat auch schon mal vor einem halben Jahr einen extremen Hype auf TikTok ausgelöst. Und ich glaube, wenn du das hier im freien Handel erwerben kannst, ohne dass du jetzt irgendwo im, keine Ahnung, wo in so einen Iraner-Markt reingehen musst, weil das ist der einzige Ort, wo du es aktuell finden kannst, glaube ich, dass du damit einen maximalen Hype auslösen kannst. Welches Produkt meine ich?
Taban, du weißt es. Lavoshag.
Ja. Ja.
Taban wird's machen. Taban wird's machen.
Was denkst du? Was denkst du?
Ich glaube...
Guck mal, egal wer es macht, ich werde euch jagen mit dem Ausschnitt aus diesem Podcast. Ich werde euch jagen
damit. Ich finde es ja grundsätzlich erstmal cool. Ich mag das Zeug auch. Aber ich glaube, auf Dauer ist das nichts für den europäischen...
Geschmackssinn.
Ich glaube nicht. Zum Beispiel, also das ist schon was Eigenes. Das musst du, weißt du, wer die Zielgruppe davon hier wäre? Ganz junge Mädchen und Jungs. Also das
ja,
ist...
Ja, ja. Ich sag dieselbe Zielgruppe wie die, wo gerade diese Dubai-Schokolade landet.
In bunte Verpackung. So eigentlich so einen lustigen Jungen drauf oder ein lustiges Mädchen, das so die Zunge ausstreckt und so riesige Augen hat, weil es so sauer ist und das so vermarkten. So wie diese Sauerbonbons. Kennst du die noch? So musst du das vermarkten. In solchen Tüten muss das kommen und so. Dann kriegt das so einen Effekt. Boah, was geil ist das.
Ja, aber Lavashag ist ja, ich weiß nicht, sorry, korrigiert mich, wenn ich jetzt gerade Scheiße rede, aber es ist ja auch nicht so ein Süßwarenprodukt wie jetzt, keine Ahnung, Kat jetzt, was mit Zucker vollgepumpt ist, weil das sind ja wirklich teilweise getrocknete Früchte,
ja,
die zusammengepresst werden. Also man kann man sagen, dass man da auch einen Gesundheitsauftrag im Hintergrund mitverfolgt? Wenn man sagt, ey, wir bringen ein Süßwarenprodukt auf den Markt, was aber einfach nicht so zuckerverpestet ist wie alles andere, was ihr kennt, aber es gibt euch denselben Kick und es schmeckt auch so geil.
Ich glaube, das ist ein Trugschluss zu glauben, weil also mit Früchten das gemacht wird, dass da keine Zusatzverstärker oder Zucker drin ist. Das ist so wie, ich habe jahrelang gedacht, da war ich aber noch jung, ne, dass Krabbenchips voll gesund sind, weil das halt Krabbenchips sind. Wo es einfach so Öl, dass so in Öl gekippt wird, damit das so frittiert rauskommt.
Ja, ich weiß nicht, Alter. Ich denke die ganze Zeit, ich weiß noch, wo ich das letzte Mal in Iran war. Ich war in Isfahan.
Ne? Eine geisteskranke Idee.
Ich war in Isfahan, abgesehen davon, Hamad ruft mich die ganze Zeit aus Iran an, Alter. Der ist einfach mittendrin dort in Iran in irgendwelchen Studios am Aufnehmen und am Rappen und echt? Am Machen. Ja, der war vorgestern mit Yas und so.
Nein.
Ja, wirklich. Der ist einfach da irgendwo im Iran unterwegs. Sein Traum ist wahr geworden. Auf jeden Fall, ich weiß noch, als ich das letzte Mal in Iran war, war ich in Isfahan unterwegs. Und es gibt in Iran einen Typen, der heißt Mamad Anori. Hast du schon mal was von Mamad Anori gehört?
Na, erzähl mal.
Der ist damals einfach mit einer Schubkarre durch Teheran gelaufen und hat an alle Nicht-Perser, die hier gerade zuhören, Anori bedeutet Granatapfel. Und der hat einfach Granatapfelsaft frisch gepresst, direkt von seiner Schubkarre auf, das Ding geöffnet, Saft rausgezogen und so.
Filme.
Und daraus ist irgendwann ein Business entstanden und der ist Multimillionär geworden. Okay. Ne? Und hat jetzt so verschiedene Standpunkte. Und Bro, es gab einen Laden in Isfahan, da hat mein Cousin mich immer hingebracht. Alter. Das ist natürlich Gift des Todes wahrscheinlich, aber Bruder, die haben da etwas verkauft. Bis heute werde ich wahnsinnig und ich werde mich auch in den nächsten Wochen drum kümmern, mir diesen Gaumenschmaus hier irgendwie selbst zu bescheren. Das war Lavoshak,
ja,
mit dieser sauren Soße, was die da auch bei TikTok überall propagiert, ja, haben. Die haben das ja mit so einer Soße kombiniert und da war so, das war so kombiniert mit so Götterspeisemäßig, ne? Wie nennt man das? Götterspeise. Das nennt man in Deutschland Götterspeise.
Götterspeise.
Was ist eigentlich der Begriff dafür? Wackelpudding? Ehrlich? Sagt man dazu Wackelpudding? Gibt es nicht noch ein anderes Wort dafür? Aber auf jeden Fall.
Aber so, wir haben verstanden. Es gibt auch einen Begriff.
Das und dann noch irgendwie so ein bisschen Slush war da drin. So Slush-Eismis. Bruder, das war eine Kombination, ne? Du hast das in so einem Ding bekommen. Wie du hier so eine Pommes bekommst beim Griechen. Kennst du so? Alter, wenn du da reingepiekt hast und das gegessen hast, ne, ist einfach eine Geschmacksexplosion der Hölle gewesen. Und ich glaube, wenn du hier einen Laden hast und das verkaufst, weil mittlerweile Deutschland ist so, die sind so anfällig für sowas. Mittlerweile in jedem Lebensmittelladen gibt's so eine Korea-Asia-Schrank, wo einfach so Auslandsprodukte verkauft werden. Und das ist meistens immer ausverkauft, das ist immer leergeräumt. Also in Deutschland ist es echt Trend geworden, sich nach Alternativprodukten aus dem Ausland umzugucken und die auch hier so zu zelebrieren. Und ey, ich habe die Schokolade von da und ich habe das Getränk von da und ich habe das von da.
Schon lange mit den Getränken auch so Cola-Import und Fanta-Export und so. Kennst du diese ganze
Geschichte? Ja, genau. Deswegen ist schon ein interessanter Markt, aber es ist natürlich alles
Haben heute über alle Märkte geredet, in denen wir keinen Cent verdienen. Mode-Business, Lebensmittel-Business.
Ja, ja.
Lass uns lieber über Businesses reden, wo wir Geld verdienen.
Ja, genau. Ich habe die Promophase gestartet. Promophase ist einfach das wackste Wort seit den 2020er Jahren. Aber ja, wir haben ja letztes Mal nur drüber sprechen können.
Herzlichen Glückwunsch.
Ohne dass eine Veröffentlichung stattgefunden hat. Jetzt haben wir veröffentlicht. Reality ist rausgekommen. Als leichtes Soft Opening. Für ein Soft Opening hat das Ding super abgeschnitten. Hatten
kommt mal alle rein, schaut euch mal rum.
Ja, da genau. Das sind genau, die Möbel. Richtig. Wir hatten irgendwie 300.000-400.000 Streams am ersten Tag. Video mega amtlich. Ich glaube, die Leute sind echt beeindruckt gewesen. Ich selber bin beeindruckt gewesen. Dieser Plan, hier teuer zu produzieren, ist für mich auf jeden Fall aufgegangen.
Schöne Grüße an Mille.
Ja, sehr schöne Grüße. Sehr liebe hörst, Grüße. Mille ist auf jeden Fall
ein... Ich habe 2,5 Mille für ein Video, wenn du willst. Ein Video mit mir.
Ja, Mille ist auf jeden Fall ein Motherfucker. Er hat ein gutes Video gemacht und ja, jetzt geht's weiter. Ich habe gehört, Freitag der 13. könnte ein sehr
interessanter Tag werden für Fans des guten Bars-Geschmacks.
Ja, das hast du jetzt gesagt. Schauen wir mal, was der 13. so bringt. Aber ja.
Merkt euch im Kalender Freitag der 13. Wir werden nämlich an dem Tag dann nicht mehr im Podcast sein, weil wir dann in der Staffelpause sind. Nichtsdestotrotz solltet ihr euch diesen Tag dick und fett rot ankreuzen im Kalender, denn ich habe das Ding schon gehört, wovon ein gewisser Herr hier spricht, und ich kann euch nur eins ans sagen, es kommt anders, als ihr denkt.
Ja, eigentlich voll schade, ne? Eigentlich aber auch smart, weil wir machen die Staffelpause genau da, wo so viel Gossip passieren wird, dass ich mich eigentlich jede Woche hier verbrennen könnte im Podcast. Und deswegen ist es schon gut, dass diese Hardcore-Phase, die jetzt ansteht, podcastmäßig etwas ruhiger läuft. Und dann kann man im Januar so Revue passieren lassen und dann vielleicht
abarbeiten. Den einen oder anderen Patienten.
Ein bisschen anders auch über die Themen sprechen. Da ist auch noch mal ein bisschen Zeit ins Land gezogen. Entwicklungen haben stattgefunden. Da kann man ein bisschen besser drüber sprechen. Ja, ich habe auch gestern Tour announced. Ich gehe Oktober 2025 auf Tour. Nice. Mucho ist mit am Start.
Nice.
Und ja, es wird auf jeden Fall interessant, denke ich. Ich habe ein geiles Programm für die Leute am Start. Und ja, das ist auch sehr soft-opening-mäßig gestartet, ohne viel Andeutungen, einfach eine Tour announced.
Aber wie ist das? Wie ist das, wenn man so reich ist, dass man einfach alles nur noch soft-opening-mäßig betrachten muss? Man macht ein Song soft-opening, man macht Album soft-opening, man macht Ticketverkäufe soft-opening. Du kündigst nichts vorher an, du machst einfach so, wie deine Eier dir sagen. Wie fühlt es sich an, Abo Flex zu sein? Einmal nochmal vielleicht fürs Schaffen.
Bruder, es ist doch Dings, Digga. Es ist doch, wir haben doch jahrelang, waren wir darauf angewiesen, so QVC-mäßig unsere Sachen zu bewerben und immer wieder den Leuten das auszudrücken.
Hast du Schnauze voll davon, ja?
Das nervt doch irgendwann. Digga, ich gehe auf Tour, ich werde die Tour natürlich auch bestimmt einmal die Woche, zweimal die Woche posten, um die Leute daran zu erinnern, dass ich irgendwann Ende nächsten Jahres auf Tour gehe. Aber Bruder, den Leuten das jetzt jeden Tag in die Fresse zu halten und den Leuten quasi Argumente in den Mund reinzulegen, damit sie einen Grund für sich sehen, da irgendwas zu kaufen oder zu bezahlen. Scheiß mal drauf, Alter. Wer kommen will, kommt nicht. Wer kommen will, kommt. Und wer nicht kommen will, soll zur Hölle fahren, Alter. Ist doch okay. Alles gut. Easy.
Das heißt, Pam, sag ich eigentlich, kauf Tickets oder fahrt in die Hölle?
Ja, aber bei mir stehen jetzt auf jeden Fall prall gefüllte Monate an.
Da kannst du eigentlich froh darüber sein, dass wir jetzt eine kleine Pause machen, weil sonst hättest du noch nebenbei zwischen diesen ganzen Videodrehs und Fotoshootings und ich krada machada, diese ganzen Sachen, die man macht, während ein Album ansteht, hättest du noch diesen Podcast, der dich einmal
die Woche aufhängt. Ja, die Geburt meines Sohnes, die auch noch unmittelbar bevorsteht.
Echt?
Ja, klar.
Aber warum unmittelbar?
3-4 Wochen.
Ernsthaft?
Ja, natürlich.
Aha.
Wir sind in der 36. Woche. Hier, den anderen hört man auch gerade im Hintergrund.
Im Hintergrund. Der sorgt für Recht und Ordnung.
Ja, ja. Deswegen, sag ich dir, Junge. Okay, also auf jeden Fall, Leute, einiges steht bevor. Ihr könnt gespannt sein und ich will jetzt halt auch im Podcast der ganzen Geschichte nicht allzu viel vorwegnehmen. Wir haben auch noch kein Album announced, also die Leute wissen nicht, wann das Album kommt, wie das Album heißt, was auf dem Album passiert, aber es wird jeder auf seine Kosten kommen und ich denke, dass die Leute sehr, sehr überrascht sein werden von dem, was sie demnächst erwartet. Und ich hatte auch eine neutrale Hörprobe nochmal gedroppt vor ein paar Tagen.
Boah, die fand ich richtig geil.
Der Dezember-Song, der kommt, wie es der Name schon verrät.
Mach mal mit 3-4 Rappern, hol mich mit drauf.
Wahrscheinlich auch noch im Dezember, hast du ja schon mir reingegeben. Finde ich auf jeden Fall, das ist eine sehr interessante Idee. Ich war nur bis jetzt zu faul gewesen, um mich drum zu kümmern. Aber das machen wir.
Mach das mal. Ich finde Dezember richtig, richtig geil. Ich finde, dass da hörst du, boah, ich weiß nicht, ich habe das Ding gehört, das hat mich böse abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört euch mal dieses Dezember-Hörprobe an und sagt dem Jungen mal, dass ich mal recht habe, weil der vertraut meinen A&R-Skills manchmal nicht. Aber es ist ein geiles Ding, finde ich richtig gut. Aber ich fand auch, was jetzt wahrscheinlich am Freitag, den 13. kommt, richtig geil. Ich habe aber eine Sache, ich wollte jetzt nicht so abwürgen, die würde ich gerne mit dir besprechen, ohne allzu gutes Background-Wissen.
Ja.
Aber es will ich einmal so angesprochen haben, so, weil es auch immer wieder aus dieser Rap-Bubble rausgeht. Und zwar ist das der Syrien-Konflikt.
Okay.
Und ich erzähle einfach mal, und dann ich weiß, weil du hast mir das schon im Vorfeld, wir haben mal kurz geschnackt, hast du gesagt, dass du jetzt letzte Zeit so viel zu tun hattest, dass du nicht so viel dazu gekommen bist, Nachrichten aus aller Welt zu hören. Ich find's krass, ne, die sagen jetzt, also so stellen das die westlichen Medien da und so, die propagieren jetzt, dass quasi die Rebellen, die Aufständigen, die gegen Bashar al-Assad sind, immer mehr an Land gewinnen quasi, immer mehr Land gut machen und quasi Bashar al-Assad immer mehr in die Enge getrieben wird und irgendwie die Russen haben zeitgleich mit Kampfjets Stationen abgeflogen, also haben auch auf die gefeuert, aber sie haben zeitgleich auch Stützpunkte abgebaut. Also der Iran lässt irgendwie auch auf sich warten, so unterstützt Assad nicht in der Form, wie es wahrscheinlich alle erwartet hätten. Und diese, ich weiß es nicht, ne, ich will jetzt nichts weiter sagen, aber so wie die sagen, diese Rebellentruppen rücken immer weiter vor und denen fehlt wohl nicht mehr viel, um wirklich auch diesen Diktator ein für alle Mal den Garaus zu machen, ne?
Ehrlich?
Ja. Und jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, Wie kommt das auf einmal aus dem Nichts heraus? So, hatten die vorher diese Möglichkeiten nicht? Hat das irgendwie einen Grund? Ist es vielleicht, weil der Iran gerade durch diese Situation, die sie mit Israel hatten, geschwächt hervorgeht? Aber
das frage ich mich ehrlich gesagt auch, weil es, also ich habe, wie gesagt, mich jetzt gar nicht mit dem Thema befasst und dementsprechend weiß ich auch gar nicht, was da jetzt gerade genau los ist. Aber was ich weiß, ist, dass es auf jeden Fall Offensiven auf Assad gab von allen Seiten und allen Richtungen, die auf jeden Fall so intensiv gewesen sind, dass sie so publik waren hier, dass man gar nicht nichts davon mitbekommen konnte. Und da zu diesen Zeiten hat es niemand hinbekommen. Also was ist heute anders?
Das ist so.
Das ist die Frage.
Das ist das Erste. Das ist so. Ich verstehe nicht diese Zusammenhänge. Für mich wirkt das so, wie als ob die aus dem Nichts kommen gerade. So, und plötzlich voll erstarkt gegen Assad in den Krieg ziehen können und das so plötzlich alles einnehmen können. So teilweise wehrlos so irgendwie.
So, als ob morgen eine Revolutionsflamme im Iran aufleuchten würde und auf einmal klappt das, wie es vorher noch nie geklappt hat und keiner versteht, warum es auf einmal klappt.
Weißt du, woher auf einmal? Und das Ding ist, ich habe mit vielen Syrern geredet, so, ne, und die jetzt auch noch nicht so lange in Deutschland sind, so zwischen 8 und 10 Jahren, kannst du so sagen. Teilweise welche, die ihre Jugend hier dann aufgewachsen sind, teilweise welche, die schon als Kinder gekommen sind und teilweise welche, die schon als erwachsene Männer gekommen sind. Und ich bin dir ganz ehrlich, ich habe da natürlich immer so, wenn man unter Freunden ist, einen kleinen pieksigen Humor auf Zunge, ne? Dann sage ich zu denen immer so, ja Jungs, wenn ihr morgen Bashar al-Assad in den Arsch tretet, ne, und der Typ nicht mehr in eurem Land ist, wie ist das dann? Geht ihr dann zurück alle? Nee, unter Freunden mache ich diesen Spaß.
Nicht, dass der Jesus das hört.
Ja, ne? Ja, ich mache das unter meinen Freunden. Dann frage ich die, ne, geht ihr zurück und so?
Passt gut auf.
Und die sagen, ey, wir gehen nicht mehr zurück. Viele von denen sagen, wir gehen nicht mehr zurück. Aber nicht, weil hier so geil ist oder so. Die sagen, ey, ist nicht mehr. Wir sind jetzt auch 10 Jahre hier. Wir haben uns jetzt hier was aufgebaut und das ist jetzt unsere Heimat geworden. Und die, ich finde das krass, also so im Positiven so, die haben so kurz Zeit gebraucht, so um sich so voll rein einzubringen und zu sagen, weißt du, ich finde immer so das Bild von Syrien, finde ich voll verschoben in den Medien. So, die gelten so als die Prototyp-Flüchtlinge, so die so mit offener Hand hingekommen sind und gesagt haben, gebt uns euer Geld, wir wollen von euren Steuergeldern. Ich meine das wirklich komplett ernst, was ich sage, ne?
Mhm.
Ich kenne keinen Syrier, Bruder. Es gibt natürlich auch ich kann nur von meiner Erfahrung reden. Ich kenne keinen Syrer, der vom Amt lebt, Bruder. Ich kenne keinen.
Ehrlich, ja.
Ich kenne keinen Syrer, der vom Amt lebt.
Also man kann nichts über einen Kamm scheren, natürlich. Was mir aufgefallen ist, vor allem in den letzten Wochen, seitdem ich hier festhänge und des Öfteren jetzt auch mal Uber fahre, weil ich meinen Führerschein leider Gottes immer noch nicht zurück habe, was sich jetzt hoffentlich demnächst mal ändert. Und alle Uber-Fahrer, die mich hier abholen, sind meistens Syrer. Und coole Leute. Coole Leute, die können für die kurze Zeit, die hier sind, relativ gutes Deutsch sprechen und bemühen sich. Ne? Allein wenn du diesen Job machst, bemühst du dich, ne, um was auf die Kette zu kriegen, um Geld für deine Familie zu verdienen. Und ich muss da auch ganz ehrlich sagen, dass selbst ich will nicht sagen gebrainwashed oder sonst was, aber halt auch dieses bestimmte Narrativ immer vorgesetzt bekommen habe in den letzten Jahren. Und weil ich keine Realperson kennengelernt habe, de facto, dachte ich mir irgendwann mal auch, okay, da ist so irgendwie so ein Schlag Mensch nur rübergekommen, aber das ist kompletter Bullshit. Und ich habe in den letzten Wochen vor allem sehr viele coole Menschen kennengelernt, die sich hier richtig bemühen und fleißig sind. Und ja, Digga, na klar, wenn die jetzt seit 10 Jahren hier sind, heißt es ja nicht, nur weil dieser Diktator, Autokrat oder wie man das auch nennen möchte, irgendwann abgesetzt ist, dass man dann direkt zurück in die Heimat geht. Die Heimat ist ja auch nicht mehr die Heimat, die man damals mal verlassen hat. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wer dort an der Macht ist. Das Land ist ja komplett zerbombt und wirklich große Schäden und große Aufbauarbeit, die da geleistet werden muss. Natürlich, diese Aufbauarbeit muss dann auch von irgendwem geleistet werden und im besten Fall von den Menschen, die dort zu Hause sind oder das als ihr Zuhause betrachten. Aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ey, wir sind jetzt hier angekommen, das war ein richtiger Film für uns überhaupt hier hinzukommen. So, und wir haben jetzt hier unsere Ruhe und unseren Frieden gefunden und ja, das ist die Vergangenheit und das gehört auch dementsprechend der Vergangenheit an.
Na, ich sag denen dann auch immer so, ey, ihr habt auf eine andere Ebene das gleiche Schicksal wie die Exil-Iraner von früher, weil die damaligen Iraner, die abgehauen sind, die durften aus politischen Gründen nicht mehr zurückkehren. Es gab aber natürlich diesen Iran-Irak-Konflikt, der sich aber nicht auf ganz Iran ausgeweitet hatte, aber ja, es gab diesen Konflikt. Aber bei den Syrern war es ja so, dass die gegen ihren Präsidenten quasi auf die Straße gegangen sind oder gegen diesen Diktator. Und die abgehauen sind, hätten nicht mehr zurückgehen können. Die hätten nicht mehr in der Zeit zurückgehen können, weil die hätte die direkt verhaftet. So viele hatten Angst vor dieser Situation.
Yeah.
Das heißt, die steckten in diesem gleichen Dilemma wie viele Iraner jahrzehntelang. Und deswegen haben die sich auch, glaube ich, teilweise entwurzelt von dem Ding oder entfremdet, so, weißt du, und haben gedacht, ey, ich kann eh nicht mehr zurückgehen. Ich schließe mit diesem Gedanken ab und baue mir jetzt hier eine neue Existenz auf. Und ich muss echt sagen, meiner Meinung nach ist das den Syrern echt besser gelungen als vielen anderen Bevölkerungsgruppen. Das klingt vielleicht pauschal von mir ausgedrückt, aber es gibt halt einfach Leute, wo ich sage, ey, die Syrer, ich sag dir, gib denen nochmal 10 Jahre. Die ersten von denen sind ja schon jetzt hier geboren. Viele von denen sind jetzt schon 10, 12 Jahre und hier geboren. Die kennen gar kein Syrien mehr. Mhm. Und die Eltern von denen, und gib denen nochmal 10, 15 Jahre, dann wirst du sehen. Digga, jetzt schon in Krankenhäusern sind ganz viele Ärzte und Arzthelferinnen und sind Syrer.
Krass.
Ja, also krass. Props muss man auch mal geben können.
Ja, freut mich zu hören. An sich ist das Thema trotzdem, also das allgemeine Syrien-Thema und Bashar al-Assad und so, das sind so Sachen, ich rede voll ungern darüber.
Ja, ich verstehe das.
Warum?
Sehr komplex, ne?
Was heißt sehr komplex? Es geht einfach nur darum, dass allein schon bei dem Thema, wenn du über Assad redest zum Beispiel, es gibt ganz viele Leute, die ihn hassen, es gibt aber auch ganz viele Leute, die ihn mögen. Ne, es kommt ganz drauf an, zu welcher politischen Strömung du gehörst. Safe. Und zu welchem Block du dich zählst. Ja, ja. Und ich bin sowieso, und dafür stehe ich nicht erst seit meinem Statement 2016, sondern immer schon, ich hasse dieses...
Nationalismus?
Nationalismus ist nochmal was anderes. Was ich noch viel mehr hasse, ist dieses Führungspersonen so anhimmeln, vergöttern.
Führungskult, Führerkult.
Was soll das? Darf man
das sagen, Führerkult?
Das ist so Führerkult. Scheiße. Das ist so todeswack, meiner Meinung nach. Da habe ich ja auch damals schon drüber gesprochen. Und was ich am wacksten finde, ist, wenn Menschen, die hierzulande aufeinandertreffen, wenn sich Leute, die hier connected sind, sich in die Haare bekommen wegen sowas.
Ne?
Das ist so krank, weil ich mir denke, Land, diese Leute, die kennen euch nicht mal, die pissen auf euch. Und wenn ihr morgen, Alter, wenn dir, Gott bewahre, morgen was passiert, Land, ich komme zu deiner Beerdigung. Diesen Präsidenten, den du da angehammelt hast, der weiß nicht mal, dass du gestorben bist, Land. Verstehst du? Das ist von mir auch vielleicht ein bisschen plump ausgedrückt, aber Digga, jeder, der in so einer Machtposition ist, hat Dreck am Stecken. Und ich halte von niemandem irgendwas. Ich halte von niemandem von denen irgendwas. Aber ich weiß auch, dass du Leute damit krass verletzen kannst, weil die diese Leute teilweise wirklich vergöttern. Und deswegen ist das voll das schwierige Thema. Und ich bin da auch allergisch, Bruder. Und deswegen enthalte ich mich auch bei sowas komplett. Selbst wenn jemand vor mir jemanden irgendwie voll lobt, der in meinen Augen zweifelsfrei ein Hurensohn ist, ich sag das nicht. Ich sag, komm, der mag den Scheiß drauf. Was soll ich jetzt machen, Alter? Kack drauf. Das ist aber, finde ich, so crazy. Warum überhaupt? Wer ist das überhaupt? Was hat der mit dir zu tun? Was hat der für dich gemacht? Was hast du für den gemacht? Ist auch egal. Aber wo du mich jetzt gerade schon aufklärst, bezüglich politischer Umstände, hätte ich ehrlich gesagt noch eine weitere Frage an dich. Ich habe auch da nicht viel mitbekommen. Also ich weiß natürlich, was passiert ist, aber da ist jetzt so viel Insider-Talk noch zustande gekommen. Und da würde ich echt gerne ein paar Infos zu haben, falls du mir die geben kannst. Wenn du jetzt keine Ahnung hast, dann musst du auch nicht dazu genötigt sein, jetzt also hier der Politiker zu sein, der mich belehrt. Aber hier auf dem Zettel steht zum Beispiel Christian Lindners D-Day-Paper. Ich habe verstanden, dass er irgendwann dieser Regierung den Rücken gekehrt hat oder der Erste war, der da abgebrochen hat, rausgegangen ist und den Olaf Scholz somit auch dahin gedrängt hat, jetzt demnächst die Vertrauensfrage stellen zu müssen. Ist er eine Snitch, eine Bitch oder ist er der Korrekte in dieser ganzen Geschichte, derjenige, der das einzig Richtige gemacht hat? Ist er jetzt ein Verräter? Ist er kein Verräter? Und dazu muss ich auch noch sagen, einfach nur ein langer Rant, dann kannst du die Brücke da hinschlagen, wie du Bock hast. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass diese totgehatete Regierung, jetzt gerade, wo es wirklich dahin kommt, dass es langsam sich dem Ende zuneigt, jetzt wieder irgendwie auch Rückhalt aus der Gesellschaft bekommt, dass dieser totgehatete Olaf Scholz jetzt so langsam als das kleinere Übel betrachtet wird und auch gerade wieder ein paar Prozentpunkte gut macht. Und was ist das da für eine Dynamik, die dort passiert? Wie siehst du das?
Also als allererstes einmal der Spiegel oder der Stern, ich weiß jetzt nicht, wer von beide zu verachten an dieser Stelle, hat der Merkel wohl kurz danach mit Merkel ein Interview geführt und die haben die genau diese Frage gestellt, was sie ihr erster Gedanke war, als sie diesen Konflikt Olaf Scholz und Lindner mitbekommen hat. Ja. Weißt du, was sie dazu gesagt hat?
Ja.
Männer.
Nein.
Doch, einfach Männer. So, die haben sich mit ihren Egos verkracht. So, da hat sie das natürlich ausgeholt, ne, aber sie hat nicht Unrecht. Die haben sich da mit ihren Egos verkracht, die beiden, Bruder. Das ist ganz einfach und sie hat das auch gut dargestellt. Also ich sag euch ehrlich, ihr habt dann immer geschrieben, Merkel hier, Merkel da. Ne, jetzt wünscht ihr euch so eine Merkel zurück. Also ich kann mir vorstellen, dass viele, die damals auf Merkel geschimpft haben, heute sagen, boah, Merkel wäre gar nicht mal so verkehrt im Vergleich zu dem, was jetzt für ein Abfall.
Ja, ja, ich war einer, der auf sie geschimpft hat. Was heißt auf sie geschimpft hat? Der einfach mal irgendwann
ja.
ihre Fresse satt hatte.
Ja, ja.
Nach 16 Jahren, ich sag mal, Alter,
mal.
Wird mal wieder Zeit für so einen coolen, strammen Bundeskanzler.
Ja, kennst du's? Dann kam Olaf Scholz. der schlug Wasser in die Kurve.
Scheiße. Ja, aber ey. Merkst du das, dass die auch gerade wieder ein bisschen beliebter werden?
Also ich glaube, das hat aber andere Faktoren. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die teilweise auch jetzt so ein bisschen...
Ihren Kurs wechseln.
Ja, die wechseln gerade alle in den Kurs. Ne? Die haben gemerkt, okay, dieses Populistische, dieses bisschen Rattenfänger von Hameln-Syndrom zieht gerade gut. Und dieses Antipolitiker sein und eigentlich Politiker sein, aber Antipolitiker, so wie es die AfD die ganze Zeit lang gemacht hat, zu spielen, diese Karte funktioniert gerade ganz gut. Und immer mehr Parteien begreifen das und spielen dieses Spiel halt mit. So, ne? Und ich muss sagen, weil ich weiß, was für Politiker in den Reihen der AfD sitzen, sind mir die CDU und die SPD, obwohl ich die auch von Grund auf verdorben finde, weil es halt Politiker sind, richtig geistkrank, ne? Die kann ich immer noch besser einschätzen als diese AfD-Leute. Da sind es halt wirklich Strange und Menschen mit wirklich gefährlichem Background, ja. die quasi, wenn die an die Macht kommen, glaube ich, viel Böses anrichten werden. Aber neulich hat mir ein Kumpel was gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon in diesem Podcast gesagt habe. Er sagte, es muss passieren, dass die AfD gewinnt. Dass die absolut an die Macht kommen. Damit die einmal dieses Land komplett ins Chaos stürzen können und danach alle sagen können, ey, scheiße, wir wollen zur alten Normalität zurückkehren. Es muss einmal passieren. Damit die Leute merken, ey, warte mal, das, was wir hatten, war eigentlich voll geil. Es war nur nicht vielleicht so geil, aber es war eigentlich cool. Jetzt diese Partei treibt uns in den Ruin. Ich weiß manchmal wirklich nicht, ne, diese Bubble, die diese AfD-Wähler so haben, was da eigentlich abgeht, Digga, warum die das für das Nonplusultra halten und so, die total unbelehrbar sind. Und wie du gerade gesagt hast, so total fanatisch sind, so zu sagen, ey, nur noch blau, jetzt genau deswegen nur noch immer diese blauen Herzen. Oh, ich bitte euch, ja. Die scheren sich genauso ja, ein
Dreck um euch. Ich glaube, ich hatte im letzten Podcast schon mal, ich glaube, mein Sohn steht hier vor der Tür und versteht einfach nicht die Welt, warum er hier nicht rein darf.
Der so, ich will auch über die reden. Lasst mich rein. Ich bin ein Mann.
Ja, aber ich glaube, wir haben das letzte Mal schon erwähnt, in anderen Nachbarländern sind die Rechtsparteien
alle
schon an der Macht. Also die wirklich so die Ableger der AfD wären dort in den Ländern, die haben das Rennen schon hier und da gemacht. Und deswegen hatte ich ja auch berechtigterweise die Frage in den Raum geworfen. Ist dann in diesen Ländern das Chaos ausgebrochen oder was ist da passiert?
Nee, aber lustigerweise, lass mich kurz eine Sache vorwegnehmen, bevor ich zu deiner Frage komme.
Oh, sorry, ne, an alle, ne. Also ganz kurz, ich muss diese These jetzt mal in den Raum werfen. Für alle Leute, die mich jetzt morgen wieder zum Dings diffamieren wollen, kein Problem. Ich nehme das in Kauf für diese These. Aber wenn die AfD an die Macht kommt, besteht nur die Gefahr, dass die der Wolf im Schafspelz sind, der dann auf einmal ganz schlimme Dinge macht? Oder kann es auch sein, dass die an die Macht kommen und dann am Ende gar nicht so schlimm sind, wie man die ganze Zeit denkt?
Das natürlich könnte auch passieren. Könnte sich auch so entpuppen.
Weil das wird ja so in den anderen Ländern gewesen sein, wo aber, kein Chaos ausgebrochen ist.
Aber ich weiß nicht explizit, deswegen, das wollte ich dir einmal vorwegnehmen, ich weiß nicht, aus welchem Land das kam, aber dort wurde auch, glaube ich, eine rechte Politikerin gefragt und die hat gesagt, die könnte sich niemals vorstellen, mit der AfD zu kooperieren, weil die ihr zu Recht sind. Und das war auch eine rechte, also.
Das war die, wie heißt die? Diese Le Pen war das, oder? War das nicht diese Le Pen? Die war erstmal cool mit denen.
Hä? Die Italienerin war das.
Aber diese Le Pen auch, die war mit denen cool.
Und hat sie sich davon distanziert.
Und hat sich dann irgendwann, ne? Vor kurzem wegen irgendeiner Geschichte, die rauskam, hat die sich von denen distanziert.
Also ich sollte dir eine Frage beantworten. Ich habe immer den Faden verloren.
Ja, was hat dieser Christian Lindner jetzt genau gemacht und was ist das D-Day-Paper? Oder,
ist mir scheißegal. Der hat genug Geld gemacht. Er wird die nächsten Jahre genug Geld machen dafür, dass der ein paar Jahre irgendwo bei der FDP saß und hier diese Mövenpick-Partei in den Ruin getrieben hat. Weißt du, warum die Mövenpick-Partei heißen?
Mövenpick-Partei?
Mhm. Weil die damals Spendengelder von der Mövenpick, von dieser Firma Mövenpick bekommen haben. Und das, glaube ich, verheimlicht haben eine ganze Zeit lang. Man sagt, man hat Mövenpick. Die waren, geil, scheiß drauf. Vielleicht sag ich schon was Falsches schon wieder. Jetzt zerfetzen mich hier. Abo intellektueller Iraner ist zurück.
Sehr gut, sehr gut. Digga, es war mir eine Ehre.
Mir auch.
Dieses Jahr so viele Gespräche mit dir zu führen.
Es war ihm so sehr eine Ehre, dass unser privater Kontakt auf Null gegangen ist.
Ja, das ist auch eine legitime Frage, die auf dem Blatt steht. Hat das unsere Freundschaft gefördert oder eher... hat das was mit euch und eurer Freundschaft gemacht?
Ja.
Bist du also immer?
Es hat der Freundschaft keinen Benefit gebracht, auch keinen Abbruch. Es hat eher dafür gesorgt, dass wir uns eigentlich nur noch hier unterhalten. Also wenn wir uns im Podcast treffen, früher haben wir uns öfter mal so unter der Woche ein bisschen ausgetauscht, was geht bei dir, was geht bei mir. Das ist komplett weg. Was jetzt auch nicht eher dafür sorgt, dass ich sage, oh mein Gott, der Palm hat mich hier verraten, verkauft oder so. Ich weiß, du hast auch viel zu tun. Wir beide haben Familie, dies, das. Das bleibt schon mal auf der Strecke. Und ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob der Podcast ausschließlich dafür so verantwortlich ist oder ob das so eine natürliche Entwicklung ist. Wir haben auch beide unsere eigenen Felder, auf denen wir uns bewegen. Du hast diese Label-Geschichte. Ich habe noch mal ein paar andere Sachen, die jetzt auch nicht unbedingt immer nur mit Musik zu tun haben. Ich glaube, du hast den ganzen Tag dein Telefon in der Hand. Ich habe auch oft mein Telefon in der Hand. Und dann abends ist man froh, wenn man keinen mehr quatschen muss. Aber ich würde jetzt sagen, unserer Freundschaft hat es nicht geschadet im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie anders über dich denke oder empfinde. Aber einen Vorteil hat unsere Freundschaft auch nicht dadurch gekriegt.
Denkst du, ganz bescheuerte Frage, aber ich werfe dir einfach mal in den
Raum. Ja, ich möchte mit dir gehen.
Denkst du, dass dieser Podcast das Grundpotenzial mitbringt, riesig zu werden, also wirklich groß zu werden, sodass man irgendwann, wir sind jetzt bei Episode 40, wenn wir dann irgendwann in 4 Jahren bei Episode 280 sind oder so, dass man damit auch auf Tour gehen könnte, wie Cheyenne und Nisa zum Beispiel, so richtig Arena und die Leute sitzen dann da und kommen, um uns eine Stunde zuhören zu wollen. Oder ist er dafür noch nicht themenspezifisch genug? Weil, um das auszuführen, zum Beispiel bei die Deutschen habe ich gesehen, die Leute kommen dahin, um die beiden zu sehen, aber es ist auch ein Comedy-Anspruch, der die dorthin zieht, weil es lebt von Comedy. Bei Weird Crimes, glaube ich, sind die Leute wirklich dahin gegangen, um sich diese Weird Crime Stories anzuhören.
Bei uns ist es Salat. Das ist Kartoffelsalat.
Das ist ein richtiger Kartoffelsalat. Und die Frage ist, denkst du, dass ein Kartoffelsalat-Podcast, Kartoffelsalat wäre ein guter Name für den Podcast gewesen, denkst du, dass ein Kartoffelsalat-Podcast überhaupt so eine Größe erreichen kann? Oder werden wir früher oder später dazu genötigt sein, wenn wir den Anspruch verfolgen, auch auf die größere Bühne damit zu kommen, das Ganze in der Thematik etwas zu sondieren und speziell zu machen? Spezifizieren, kann man das sagen?
Nein, ich glaube erstmal grundsätzlich, das Potenzial ist da. Jetzt natürlich durch das Videoformat, was wir dann ab und zu einführen werden, wird es für die Leute auch nochmal sichtbarer, bekommt es eine andere Visualität, also eine andere Sichtbarkeit. Das wird dann auch nochmal entscheidend sein, aber wir haben etwas, was die anderen nicht haben. Und das ist die Musik. Das heißt, du sagst, der eine Podcast hat diesen Aufhänger, der andere Podcast hat diesen Aufhänger, ja, also die Tour zumindest von denen, dann kann unsere Podcast-Tour ja vielleicht, die irgendwann mal in 1-2 Jahren stattfindet, den Aufhänger haben, ey, kommt zur Podcast-Tour, wir sprechen über Gott und die Welt, aber wir bieten euch auch eine geile Live-Show von PA und Fahrt. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht so von der Hand zu weisen, dass es dafür auch den einen oder anderen Interessenten gäbe. Von daher denke ich, bin ich guter Dinge, man kann davon ausgehen, dass das nicht ganz unrealistisch ist. Bleibt abzuwarten, wie das Videoformat angenommen wird. Da denke ich, müssen wir uns auch nochmal ein paar Gedanken machen jetzt in der Zeit, wo wir ein bisschen uns frei nehmen, dass wir da was Geiles visuell aufstellen.
Das könnte aber unserer Freundschaft einfach zu schaden. Wer wird es aber auf Tour gehen müssen?
Das könnte dann.
Weil wir sind wirklich zwei sehr eigensinnige Charaktere. Und ab dem Moment geht sehr viel Verantwortung und Geld damit einher. Und dann kann es schon anfangen, etwas würzig zu werden. Und wir sollten uns vielleicht vorher schon damit auseinandersetzen, dass wir dort ein gewisses Management installieren, was dafür sorgt, dass wir nicht viel miteinander zu tun haben werden, bis wir abends auf dieser Bühne sitzen, um unseren Job zu machen.
Ja, getrennte Räume wäre angebracht und auch vielleicht getrennte Busse. Bring den Palm nicht in meine Nähe, ich schlag den tot.
Ja, aber wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn wir irgendwann mal dort ankommen
würden. Ich sehe schon beim Essen bestellen, wie das losgeht. Der Paar will irgendwelche extravaganten Wünsche, exotische Wünsche und ich so, ey, bist du einfach nur eine Pizza, ich hab Hunger.
Ey, apropos Essen, letzter Satz, bevor wir uns hier verabschieden, endgültig. Leute, guck mal, ich weiß nicht, auf was für eine Küchen ihr so steht, ne? Aber ich bin ja, okay, es liegt auch daran, dass ich Iraner bin, aber ich liebe es leidenschaftlich, also leidenschaftlich gern in persischen Restaurants zu essen. Ich würde mittlerweile behaupten, dass ich echt fast jede, ich kenne fast in jeder Stadt jedes persische Restaurant. Und Babam in Frankfurt ist wirklich die Nummer 1.
Kann ich da, wenn ich da hingehe, Bei Babam, warst du jetzt nur einmal da oder
schon? Ich war schon des Öfteren da, ja. Und ich sage,
man kennt dich da?
Mittlerweile denke ich schon, ja.
Kann ich da hingehen und sagen, ich will essen und dann, wenn ich aufstehe, sage ich, schreibe mein PR an?
Nein, kannst du nicht. Nein. So geht's noch nicht. Aber lange Zeit hieß es, dass Sepide in Hamburg die Nummer 1 wäre. Und ich muss leider Gottes hier einmal ganz klar sagen, dass Babam Sepide den Rang abgelaufen hat.
Ich bin auf dem Weg nach Babam.
Also ab nach Frankfurt. Es ist direkt am Hauptbahnhof. Das ist auf jeden Fall ein bisschen unappetitlich, aber ansonsten von der Essensqualität unfassbar krass. Mein Sohn ist hier gerade reingekommen. Das nutzen wir als Schluss. Und Leute, es hat uns sehr Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Es war uns eine Ehre. Vielen Dank an alle, die dran geblieben sind, die uns jetzt hier seit 40 Folgen begleiten. Falls jemand hier gerade unter den Zuhörern da ist, der wirklich seit Episode 1 radikal am Start ist, mach dich bitte in den Kommentarfunktionen bemerkbar. Würde mich wirklich interessieren, wie viel wir in der Community haben, die seit Folge 1 wirklich am Start sind. Irgendwann Mitte Januar werden wir zurück sein und ich freue mich drauf. Das letzte Wort gehört dir und ich bin raus.
Danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke für diese Bühne. Hat mir auch Spaß gemacht. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder mit einem sehr frischen Kopf und frischen Ideen. Neue Ansprüche an uns selbst, den Anspruch, uns zu verbessern. Und ich habe verstanden, danke nochmal an alle Nachrichten, die gekommen sind. Die bösen Onkels sind nicht rechts. Ich habe es verstanden. Sorry dafür. Aber tatsächlich, dieses Lied Türke, Türke ist von den Schilataner Türkenjägern oder irgendwie so. Also keine Ahnung, wo der Schlag mich tut. Die haben mir das alle geschrieben. Die haben mich alle belehrt. Aber wie gesagt, wir lernen ja auch dazu in diesem Podcast durch euch, durch unsere Zuhörer. Ich mag diesen Austausch, diese Interaktivität. Bleibt dran, bleibt uns erhalten. Kommt gut übers Jahr und über die Feiertage und sonstiges. Bleibt euch und euren Liebsten treu. Wir sehen uns mit Made in Germany.